Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott. Die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott. So ist in meiner Lutherbibel dieser Predigtext überschrieben, den Herr Spatte eben vorgetragen hat. Das ist ein anspruchsvolles Unternehmen, das Paulus sich hier vorgenommen hat. Was aus weltlicher Sicht vernünftig und sinnvoll erscheint, ist aus Sicht des Glaubens töricht und dumm. Und was aus weltlicher Sicht als Niederlage und als Schmach empfunden wird, wie etwa der Kreuzestod Jesu, ist aus der Sicht des Glaubens Rettung und wird zur Gotteskraft. Und schließlich die, die sich für klug und weise halten, sind verloren, und die, die aus weltlicher Sicht als törichte und nicht ganz ernstzunehmende Spinner gelten, sind gerettet. Eine Umwertung der Werte, könnte man sagen, findet hier statt. Eine Umkehrung gewohnter Denkweisen und Perspektiven. Aus der Sicht Gottes sind alle menschliche Weisheit und intellektueller Scharfsinn letztlich Torheit und Schwäche. Und zwar deshalb, weil mit ihnen und durch sie die erlösende Kraft des Kreuzes Jesu eben nicht zu erfassen ist. Die Juden, so Paulus, sie fordern Zeichen, also Wunder, die die Autorität Gottes beglaubigen sollen. Und die Griechen, sie fragen nach Weisheit, also nach Vernunft, durch die Gott erkannt werden soll. Aber beides funktioniert eben nicht. Und deshalb sagt Paulus, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden ist das ein Ärgernis und die Griechen halten das für Unsinn. Denen aber, die berufen sind, predigen wir Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist immer noch weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Soweit noch einmal ein wichtiger Ausschnitt aus diesem Predigtext. Können Sie und ich dem zustimmen? Ich vermute nur bedingt. Dass angesichts der Größe Gottes alles menschliche Wissen und Können Stückwerk ist und vielleicht sogar eine Torheit ist, das mag in dieser Allgemeinheit vielleicht richtig sein. Und dass angesichts der Größe und Allmacht Gottes alle menschliche Stärke sich als Schwäche erweist, mag auch noch zutreffen. Dass aber ausgerechnet der Tod Jesu am Kreuz zur Gotteskraft und zum Inbegriff der Weisheit Gottes werden soll, das stößt auch heute 2021 auf Skepsis, auf Widerstand und bei vielen auf kopfschüttelndes Unverständnis. Für die einen ist die Grausamkeit des Todes Jesu am Kreuz zu groß, um sinnvollerweise noch mit Gott in Verbindung gebracht zu werden. Und für andere ist die Vorstellung, durch Jesu Tod am Kreuz könnten Sünden vergeben und getilgt werden, schlicht unsinnig. Und auch die Vorstellung, Gott selbst mache sich wehrlos und leide mit bis in die Abgründe des Todes, ist für viele befremdlich und gefühlt bedeutungslos für ihr Leben. Angesichts dieser Lage sind wir als christliche Gemeinde und als Kirche gut beraten, uns nicht zu schnell auf die Seite des Paulus zu schlagen und nicht zu vollmundig einzustimmen in das »Wir aber predigen den gekreuzigten Christus« als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn zu offensichtlich ist, dass diese Predigt inzwischen kraftlos geworden und von Gottes Weisheit in der Regel wenig zu spüren ist. Das gilt zumindest für die Christenheit in der westlichen Welt, wo die Kirchen eben schrumpfen und der Glaube kraftlos wird. Woran liegt das? Es liegt zum einen daran, dass von außen betrachtet, sozusagen mit den Augen der Alltags- und Wissenschaftsvernunft, der christliche Glaube in seinem inhaltlichen Gehalt tatsächlich eine Torheit ist. Jedenfalls in dem Sinn, dass er nicht nahtlos einfach in unser Leben und Denken passt. Er ist sperrig und nicht jedem und allen auf einfache Weise zugänglich. Die wesentlichen Inhalte des Glaubens, die etwa mit Begriffen wie Gott, Sünde, Erlösung, Jesus Christus, Gnade, Seligkeit und ewiges Leben bezeichnet sind, das alles ist und sind Fremdkörper und wirken wie eine Torheit für die weltliche Vernunft. Sie sind eben nicht einfach zugänglich und einfach verständlich, auch dann nicht, wenn man sie so lange pädagogisiert und durch andere Begriffe zu ersetzen meint, bis sie zu jedermanns Alltagserfahrungen heruntergefahren sind. Man muss deutlich sagen, die Verkündigung vom Kreuz Christi als Gotteskraft und Weisheit stößt heute auf eine Wand selbstbewusster weltlicher Weisheit und Mächtigkeit, die solche Verkündigung als Torheit und Ärgernis betrachtet und sich ihr weit überlegen fühlt. Es gibt noch einen zweiten Grund, der, glaube ich, tiefer liegender noch ist, warum die Predigt von der Gotteskraft und Weisheit Gottes kraftlos geworden ist. Und zwar deshalb, weil in der Kirche selbst der Glaube an die Gotteskraft im Schwinden ist. Es ist mehr vom leidenden Gott die Rede als vom kraftvoll handelnden Gott. Es ist mehr von der Nähe Gottes die Rede, aber nicht von seiner Aktivität. Es ist mehr von seiner Erniedrigung die Rede, aber wenig von seiner machtvollen Größe. Eine seltsame Verkleinerung und Verohnmachtung Gottes hat hier stattgefunden. Die Frage ist, traut unser etabliertes kirchliches Christentum Gott noch ein wirkmächtiges Handeln zu oder nicht? Ich möchte die Brisanz dieser Frage an drei Schlaglichtern verdeutlichen, wohl wissend, dass es Schlaglichter sind, die ich allerdings für symptomatisch halte. Zunächst, ich erinnere mich, dass ich vor Jahren ein Gespräch mit dem Leiter einer Telefonseelsorge hatte. Ich fragte ihn, was in den verpflichtenden Fortbildungen der Ehrenamtlichen für Themen verhandelt werden. Meistens, sagte er, machen wir Fallbesprechungen. Manchmal aber auch Themen wie, wie beendet man ein Gespräch? Wie interveniert man? Wie geht man mit Scherzanrufern um, wie mit Sexanrufern und so weiter? Und ich fragte ihn, verhandeln Sie auch theologische Themen? Da sagte er ziemlich spitz, was hat die Theologie mehr, was die Psychologie nicht hat? Was hat die Theologie mehr, was die Psychologie nicht hat? Das hieß im Klartext, Theologie brauchen wir hier nicht. Sie hat nicht mehr zu bieten als das, was die Psychologen auch sagen. Mich hat diese Antwort damals ziemlich geärgert und geradezu empört und sie geht mir bis heute nach. Ich nehme ein zweites Beispiel und stelle es einfach daneben. Ich erinnere mich daran, dass in den 90er Jahren eine erste Welle von Kirchenreformvorschlägen durch die Landeskirchen ging. Angestoßen unter anderem durch die Unternehmensberatung McKinsey in München. Die hatten irgendwie das Glück, dass der Vorsitzende von McKinsey in einem Kirchenvorstand war und seinem Dekanat, seinem Kirchenkreis angeboten hat, einmal das Instrumentarium von McKinsey auf einen Kirchenkreis zu legen und so mit Unternehmenstechniken einen Kirchenkreis zu reformieren und einen Reformprozess zu strukturieren. Das Ergebnis wurde auf einer Tagung in Tutzing vorgestellt. Ich war damals dabei mit anderen Kirchenleitungen und ich war ziemlich begeistert. Es sah plötzlich ganz einfach aus. Man musste nur anspruchsvolle Ziele formulieren, man musste Zielgruppen analysieren, man musste Zeitfenster definieren, Ressourcen optimieren und so weiter. Und das alles war sehr übersichtlich dargestellt auf Folien und übersichtlich aufgebaut. Ich bin dann mit diesen Folien von McKinseys Programm durch die Lande gezogen, habe es Pfarrkonferenzen vorgestellt, Synoden und Kirchenvorständen. Und alle, bis auf wenige Ausnahmen, waren ziemlich begeistert. Wie gesagt, ich auch. Endlich glaubten wir zu wissen, wie Kirchenreform gehen und wie man was verändern kann. Aufbruchstimmung pur. Erst später fiel mir auf, dass in diesem ganzen Programm von Gott gar nicht die Rede war. Geschweige denn von Gottes Handeln in und an seiner eigenen Kirche. Das heißt, Gott war als eigenständiger Akteur seiner Kirche kein Thema. Er war zur Untätigkeit, geradezu zur Unsichtbarkeit verurteilt. Die einzigen Akteure konnten nur die Kirche und ihre Verantwortlichen selbst sein. Nach dem heimlichen und damals oft zitierten Motto, Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinem Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Es ist ein amputierter, geradezu verstümmelter Gott, der hier beschworen wird, der zur Untätigkeit verurteilt ist und dem Menschen alles tun überlassen muss, weil er es selber offensichtlich nicht mehr kann. Dieser theologische Grundzug ist in vielen Bereichen bis heute spürbar. Regie führt nicht mehr Gott, sondern nur noch der Mensch. Auch die späteren Reformpapiere der EKD machen hier keine Ausnahme. Sie hatten zwar einen theologischen Rahmen, aber die eigentliche Bezugswissenschaft für die Analysen und Reformvorschläge der Kirche waren eben die Soziologie und die Betriebswissenschaft. Wachsen gegen den Trend war damals das Motto und eine Nachwirkung von McKinseys anspruchsvollen Leitzielen. Inzwischen zeigt sich, dass man so Kirche nicht reformieren und erneuern kann, und die Sache ist entsprechend auch im Sand verlaufen. Und schließlich mein letztes Beispiel. Ich habe in meiner Generation von Pfarrern und Pfarrerinnen beobachtet, dass viele sich im Laufe ihrer Dienstzeit fortgebildet und Zusatzqualifikationen erworben haben. Viele in seelsorgerlicher Gesprächsführung, manche in Gestaltpädagogik, im Bibliodrama, andere in neurologistischer Programmierung, andere wieder in Management und Führungstechniken, was auch immer. Ich bestreite nicht, dass all das für die Einzelnen wichtig und richtig war. In der Summe aber vermitteln all diese Zusatzqualifikationen eine zweite, sozusagen untergründige Botschaft. Die Botschaft nämlich, die Theologie ist defizitär. Sie reicht nicht mehr aus für unser Pfarrer und Kirche sein. Deshalb nehmen viele Anleihen sozusagen bei der weltlichen Vernunft und ihrer Weisheit, verabschieden sich damit aber bewusst oder unbewusst von der Wirkmächtigkeit und Lebendigkeit Gottes. Der Zuwachs an weltlicher Weisheit mag ein Zuwachs an kirchlicher Professionalität sein, geht aber einher mit dem Verlust des Glaubens an die Lebendigkeit Gottes und dem Verlust an Spiritualität und geistlicher Präsenz. Gottes Lebendigkeit aus den Augen verloren zu haben, in Theologie und Kirche, ist das grundlegendste Problem der Relevanzkrise und der Mitgliederkrise der Kirche. So schreibt es der Theologe Günther Thomas in seinem jüngsten Buch Im Weltabenteuer Gottesleben, gerade vor kurzem erschienen. Und er meint, die Frage, ob Gott ein eigenständiger, lebendiger Akteur sei, stehe in vielen Räumen der Kirche wie ein großer Elefant mitten im Raum. Der große Elefant werde von allen gesehen, aber niemand möchte darüber reden. Dabei würden die Menschen sehr genau spüren, wenn Theologen nicht bei ihrer Sache sind, sondern, wie er es nennt, mit Tarnkappen herumlaufen, die sie als Theologen so unsichtbar machen, dass man nur noch den Philosophen sehe. Die Menschen spürten sie genau, schreibt er, wenn sich Geistliche als Psychologen oder Sozialarbeiter verkleiden, wenn im Reden der Kirche Gott zur Sprachhülse werde und wenn Pfarrer und NGOs nur noch moralische Empörung befeuerten oder Pfarrer eben nur noch Kontingenzmanager seien. Den Verlust von Gottes Lebendigkeit könne kein noch so schlaues Marketing, keine Strukturreform und auch kein spirituelles Mutmachprogramm ausgleichen. Wenn das so ist, ist die Frage, was ist dann eigentlich zu tun? Ich möchte fast darauf antworten und sagen, nichts. Der Verlust des Vertrauens in die vielfältige Lebendigkeit und Wirksamkeit Gottes ist eben nicht durch menschliches Tun zu beheben, sondern nur durch das beharrliche Hören auf das Wort Gottes selbst. Das klingt nach wenig und ist doch alles. Aus Sicht weltlicher Vernunft und menschlichen Tatendrang wirkt das wie eine Torheit und ein Ärgernis, gerade an diesem Punkt zur Passivität, besser gesagt zur Kontemplation verurteilt zu sein. Das Lesen von biblischen Texten, das sich vertiefen in sie, das Schweigen angesichts eines biblischen Textes, das Meditieren des Kreuzes Jesu, das Beten und das Hören auf die Erfahrungen des Glaubens, die andere vor uns gemacht haben, das alles weitet die Horizonte, vertieft den Glauben und eröffnet einen geistlichen Raum, in dem die Lebendigkeit Gottes erfahrbar und wieder glaubhaft wird. Sie bleibt aber aus weltlicher Sicht immer eine Torheit und ein Ärgernis, wird aber für uns zur Gotteskraft und Weisheit, die eben nicht von dieser Welt ist. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.